Eine Lust auf Honig ist ihm einfach wichtiger als Gott und als seine Berufung. Und es wird noch schlimmer. Simson gibt seinen Eltern auch von diesem Honig zu essen, ohne ihnen zu sagen, dass dieser aus einem Löwenleichnam kommt. Und damit nimmt er in Kauf, dass auch seine Eltern sich verunreinigen, denn auch für sie ist dieser Honig unrein. Da kann man doch nur sagen, wie rücksichtslos von Simson, wie wenig Respekt er hier für seine Eltern hat. Ihm ist es egal, ob sie sich verunreinigen, es ist ihm völlig egal, ob sie gegen ihre Werte verstoßen. Und dann kommt Simsons Hochzeit. Er heiratet die Philisterin, die zu Beginn der Geschichte genannt wurde. Und er macht es wieder so, wie es ihm passt. Er entscheidet sich, nach der Art der Philister zu heiraten, nicht nach jüdischer Art. Und zur Art der Philister gehörte unter anderem ganz viel Alkohol. 7 Tage Saufgelage. Und erst Nazirea, wir erinnern uns, zweitens, darf eigentlich kein Alkohol trinken. Aber er denkt sich, ist mir doch egal. Ich habe Bock da drauf und dann schieße ich mich ab. Bei der Hochzeit werden noch andere Charakterschwächen von ihm offenbar. Er stellt dort 30 männlichen Hochzeitsgästen ein Rätsel. Richter 14, Vers 14. Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßes. Mit diesem Rätsel spielt er auf das Erlebte an mit dem Löwen und dem Honig. Und natürlich kann keiner seiner Gäste das lösen. Viel zu schwer. Wie soll man darauf kommen? Und gewettet wurde um 30 Festgewänder und 30 Hemden, also um teure Kleidung. Simson will sich hier auf Kosten anderer bereichern und das mit unfairen Mitteln, durch ein unfaires Rätsel. Er ist gierig, er ist unfair und er freut sich, wenn er andere Menschen ärgern kann, so wie ein kleines Kind. Doch dann wird Simson ausgetrickst. Die Männer, die das Rätsel nicht lösen konnten, drohen seiner Frau und zwingen sie, die Lösung des Rätsels rauszubekommen. Sie versucht, Simson dann emotional zu erpressen. Sie weint und sie sagt die ganze Zeit, du liebst mich nicht, du liebst mich nicht. Sag mir endlich die Lösung des Rätsels. Und was Simson daraufhin sagt, zeigt wieder einmal, wie wenig soziale Kompetenz in Simson steckt. Simson, Richter 14, Vers 16. Siehe, meinem Vater und meiner Mutter habe ich es nicht erzählt. Da sollte ich es dir erzählen. Also für Simson ist es völlig normal, seiner Frau etwas vorzuenthalten. Er erzählt er es seinen Eltern als seiner Frau. Hier hat Simson offensichtlich Gottes Ideal von Ehe nicht verstanden. Dieses Ideal von diesem Ein-Fleisch-Sein, wie es im Schöpfungsbericht heißt. Und das bedeutet, dass man auch das Leben miteinander teilt, auch das Seelenleben, das Gedankenleben miteinander teilt. Aber für Simson scheint Ehe einfach nur körperlich zu sein, einfach Lustbefriedigung zu sein. Und das sehen wir auch daran, dass er kurze Zeit später eine Prostituierte aufsucht. Also Frauen sind eigentlich einzig und allein nur Lustobjekte für ihn. Er hat nicht verstanden, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Irgendwann erliegt Simson den Emotionen seiner Frau. Er wird schwach und er verrät die Lösung des Rätsels. Und die Frau sagt es natürlich weiter. Game over für Simson. Er wurde ausgetrickst. Und was ist die Reaktion von Simson? Er reagiert mit purer Wut. Er geht in eine naheliegende Stadt, er schlägt einfach so random 30 Männer, nimmt ihnen die Kleidung ab, damit er die Schuld bei den Hochzeitsgästen begleichen kann. Und danach geht er beleidigt zurück zu seinen Eltern und lässt seine Frau einfach zurück. Krass, oder? 2 weitere Schwächen von Simson: unkontrollierte Wut und unglaubliche Verantwortungslosigkeit seiner Frau gegenüber. Und was dann noch kommt, ist pure Rachsucht. Als Simson sich wieder beruhigt hat, will er wieder zu seiner Frau. Der Vater dieser Frau hat sie aber jemand anderes gegeben, weil er davon ausgegangen ist, Simson habe seine Tochter verschmäht und habe sich verlassen. Und das bringt dann Simson so in Rage, dass er sich gleich am ganzen Volk der Philister rächt. Also das ist eine ausufernde Rache, die er dann begeht. Er verbrennt die ganzen Felder der Philister. Er nimmt sich ein paar Schakale, bindet eine Fackel an den 2 Schwänzen fest und schickt die dann auf die Felder. Und die ganze Ernte der Philister verbrennt, weil er diese ausufernde Rachsucht in sich trägt. Er fühlt sich angegriffen und hintergangen und seine Lösung ist Rache. Die Geschichte von Simson ist noch viel länger, man könnte noch viel mehr erzählen. Aber was auf jeden Fall deutlich wurde, ist, Simson ist kein Held. Er ist eher der Typ Anti-Held. Wenn man eine Stellenausschreibung für einen Helden formulieren würde, dann würde sie wahrscheinlich so oder so ähnlich lauten. Mutig, treu, gottesfürchtig, sozial, konsequent, solidarisch, beherrscht, überlegt, selbstlos, besonnen, genügsam, fair. Simsons Profil sieht aber so aus. Egoistisch, selbstsüchtig, unbeherrscht, unbelehrbar, impulsiv, respektlos, unfair, reizbar, listig, lieblos, gottuntreu, rachsüchtig, brutal, lustgetrieben, unüberlegt, habgierig. Simson ist ein Antiheld. Das Erstaunliche ist, Gott gebraucht ihn am Ende doch, um seinen Plan auszuführen. Um Befreiung von den Philistern zu bewirken. Dazu kommt es folgendermaßen. Simson heiratet nochmal, wieder eine Philisterin. Sie manipuliert ihn wieder und kommt an sein Geheimnis dran, warum er so stark ist. Simson hat also nichts gelernt. Er lässt sich wieder manipulieren. Er verrät sein Geheimnis. Sein Geheimnis des Lebens. Seine Kraft. Wo kommt die her? Diese Stärke von ihm liegt, das liegt an seiner Berufung als Nazireer, sagt Simson. Wenn man seine Haare abschneidet, würde diese Berufung zunichte gemacht und er wäre wieder schwach. Die Philister benutzen also Simsons zweite Frau, um ihn wieder einmal zu überlisten. Simsons Haare werden geschoren, während er schläft. Gottes Kraft weicht von ihm und er wird gefangen genommen und gedemütigt. Am Ende gibt es dann doch einen Lichtmoment bei Simson. Richter 16, Vers 28. Da rief Simson zu dem Herrn und sagte, Herr, Herr, denke doch an mich und stärke mich doch nur diesmal noch. Gott, damit ich Rache nehmen kann an den Philistern, eine Rache nur für meine beiden Augen. Was wir zunächst feststellen, Simson wendet sich an Gott, wieder sehr ich-bezogen. Es geht ihm um seine persönliche Rache, aufgrund dessen, dass sie der Philister seine Augen ausgestochen haben, ihn blind gemacht haben. Also das ist auch wieder so ein Grundmuster, was sich hier wieder zeigt. Er ist nicht einmal gegen die Philister vorgegangen, weil es sein Auftrag ist, weil er sein Volk befreien soll. Nicht einmal. Es ging ihm immer nur um sich, um seine persönlichen Racheakte. Trotzdem zeigt sich hier ein gewisses Maß an Glauben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Simson in Hebräer 11 in dieser Liste von Glaubensvorbildern genannt wird. Simson nennt Gott Herr. Und damit zeigt er, er weiß, dass es da ein Gefälle gibt. Ich bin nur der Simson und da ist ein Herr im Himmel. Und von dem bin ich abhängig. Simson spricht ja sozusagen wie ein Bettler. Er macht sich klein vor Gott. Die ganze Zeit versagt er. Checkt es überhaupt nicht, aber es gibt diesen einen Moment, wo er doch irgendwie die Wahrheit erkannt hat. Worum es eigentlich geht im Leben. Wer eigentlich der Boss ist und wofür er eigentlich leben sollte. Gott erhört sein Gebet und Simson bekommt nochmal übernatürliche Kraft. Er konnte die Säulen eines Gebäudes zerstören und damit den Philistern eine herbe Niederlage beibringen. Und damit erfüllt sich die Verheißung des Engels vor seiner Geburt. Er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Es dauerte noch bis zur Zeit von König David, bis die Philister als Unterdrücker abgeschüttelt wurden. Aber Simson hat für diesen Prozess den Anfang gemacht. Simsons Geschichte ist ultra tragisch. Er ist ein Mann mit so großem Potenzial, der so wenig draus gemacht hat. Er wurde von Gott berufen, er hatte den Heiligen Geist, er war bärenstark, aber er machte nichts draus. Die Frage, die wir uns heute Morgen stellen wollen, ist, was können wir eigentlich aus dieser Geschichte für uns persönlich lernen? Diese merkwürdige und irritierende Geschichte steht in der Bibel und Gott möchte uns heute damit etwas sagen. Und was ist es? Das Wichtigste, was wir aus der Geschichte von Simson lernen können, ist Folgendes. Gott braucht keine Helden. Gott braucht keine Helden. Simson war kein Held. Und trotzdem hat Gott ihn gegen die Philister gebraucht. Und trotzdem erwähnt er Simson in der Liste der Glaubensbeispiele in Hebräer 11. Und das macht uns doch so krass deutlich, Gott braucht keine Helden, um ans Ziel zu kommen, um seinen Plan auszuführen. Und es macht uns so krass deutlich, Gott ist so gnädig. Sogar die größten Antihelden können bei Gott Annahme und Vergebung erhalten. Diese Geschichte zeigt so etwas Positives, so etwas Ermutigendes. Sie zeigt, wie groß menschliches Versagen sein kann und gleichzeitig, wie groß Gottes Gnade ist. Weil er Menschen, die groß versagen, trotzdem gebraucht. Wir haben einen Gott, der geduldig mit uns ist und der gnädig mit uns ist in unserer Schwachheit. Wir alle sind keine Helden, oder? Hand aufs Herz, sind wir alle Helden? Wir sind keine Helden. Wir alle versagen mal. Wir alle erfüllen diese Stellenausschreibung eines Helden oft nicht oder wir erfüllen sie nur ansatzweise. Das, was Simson zeigt, das zeigt sich gewissermaßen auch bei uns. Wenn auch nicht ganz so krass. Zwei Beispiele, es lassen sich bestimmt noch mehr finden. Auch wir handeln oft egoistisch und ichbezogen. Wir wollen unseren eigenen Vorteil. Und nicht immer ist uns wichtig, was Gott eigentlich von uns will. Wir gehen gerne unseren eigenen Weg. Und wir sind dabei auch gerne mal unsozial. Wir manipulieren andere Menschen, damit sie unseren Willen erfüllen oder damit sie uns Anerkennung geben. Uns ist dabei gerade nicht wichtig, was eigentlich das Beste wäre für die Person, die wir gerade manipulieren. Seien wir ehrlich, unsere Motive sind nicht immer so rein, sind nicht immer so fromm. Nach außen scheint es vielleicht so, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist es doch nicht der Fall. Wir kennen es doch auch, selbstbezogen, egoistisch zu sein, dass wir denken, es geht um uns und es geht nicht um Gott und andere Menschen. Wir wollen unseren eigenen Vorteil. Und neben dieser Ich-Bezogenheit entdecken wir doch auch oft fehlende Selbstbeherrschung. Wir würden ja nicht wie Simson da einfach mal loslaufen und da irgendwie eine Stadt erschlagen. Aber auch wir kennen es doch, unsere Emotionen, unsere inneren Impulse nicht unter Kontrolle zu haben und sie gegen andere Menschen zu richten. Etliche Male habe ich es persönlich bereut, einen bestimmten Satz gesagt zu haben. In meinem Ärger, in meinem Frust habe ich es nicht geschafft, es zurückzuhalten, sondern ich habe diesen Satz ausgesprochen und damit andere verletzt. Ich kann euch sagen, ich bin so froh darüber, dass Gott mich mit meinen auch selbstsüchtigen Motiven und meinen Charakterschwächen trotzdem liebt. Und er mir immer wieder vergibt. Und dass er mich gebrauchen möchte. Ich muss vor Gott kein Held sein. Ich muss nicht perfekt sein. Weil ich an Jesus Christus glaube, bin ich Gottes Kind, Gottes geliebtes Kind. Ich bleibe Gottes Kind, egal wie groß mein Versagen ist. Wenn ich durch den Glauben an Jesus mit Gott verbunden bin, dann gehöre ich zu seiner Familie. Punkt. Es liegt eben nicht an meinen Leistungen, ob ich Christ bin oder Christ bleibe. Es liegt daran, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und meine Schuld getragen hat. Es gibt ja Menschen, die besonders auf dem Versagen von Christen rumreiten. Sie meinen, ja, in der Kirche, da sind nur Heuchler. Die leben gar nicht, was sie glauben und predigen. Und deswegen will ich mit Kirche gar nichts zu tun haben. Immer wenn Menschen so denken, liegt auch ein Missverständnis vor. Denn wir Christen behaupten doch gar nicht, dass wir perfekt sein müssten. Ein christlicher Theologe und Autor schreibt dazu: Die christliche Kirche ist eine der wenigen Organisationen in der Welt, die als Vorbedingung für die Mitgliedschaft verlangen, dass man offen zugibt, ein Sünder zu sein. In einem gewissen Sinne hat die Kirche weniger Heuchler in ihren Reihen als alle anderen Institutionen, weil sie sich als Zufluchtsort für Sünder definiert. Wenn sie behaupten würde, eine Organisation von Menschen zu sein, die vollkommen sind, das wäre Heuchelei. Aber dies behauptet sie eben nicht. Es ist nicht verleumderisch, wenn man sagt, dass die Kirche voll von Sündern ist. Ein solcher Satz wäre eher ein Kompliment, dass die Kirche die ihr von Gott gegebene Aufgabe treu erfüllt. Die Kirche ist voll von Sündern. Sie ist nicht voll von Helden. Aber Moment, das stimmt nicht ganz. Es gibt bei uns einen Helden. Eine dritte und letzte Perspektive. Gott braucht einen Helden. Im Hebräerbrief, ich habe diese Liste ja schon angesprochen, diese Liste von Glaubensvorbildern, in der auch Simson mit dabei ist. Er hatte zumindest einen klitzekleinen Moment von Glauben und das wird im Hebräerbrief wertgeschätzt. In dieser Liste sind auch Männer wie Abraham, Mose, Josef und David. Und das Besondere bei dieser Liste ist, dass sie nicht mit menschlichen Personen endet, sondern mit Jesus. Der Höhepunkt dieser Liste ist Hebräer 12, Vers 2, wo es heißt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn es um den Glauben geht, dann ist Jesus der ultimative Held. Alle Personen, die im Hebräerbrief genannt werden, sind keine perfekten Helden. Sie deuten auf den perfekten Helden hin, der aus ihrer zeitlichen Perspektive noch kommen soll. Es ist Jesus. Und Jesus ist derjenige, der alle Eigenschaften eines Helden perfekt erfüllt. Im krassen Kontrast zu Simson. Jesus ist moralisch, charakterlich und geistlich so unvergleichlich stark. Er ist in jeglicher Hinsicht vollkommen. Bei ihm gibt es kein Quäntchen Eigennutz. Er hat alles für andere gegeben, für Gott, seinen Vater und für andere Menschen. Sein Charakter ist so edel, so einzigartig, einfach voller Liebe. Jesus ist derjenige, der am Kreuz hängt und er weiß, es ist eigentlich nicht fair, es ist so ungerecht, dass er da hängt und trotzdem betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist wahre Stärke, das ist wahres Heldentum. Jesus schaut im schlimmsten Leid nicht auf die eigene ungerechte Behandlung oder auf die eigenen Schmerzen, sondern er schaut von sich weg. Er liebt. Es geht ihm um die Menschen um ihn herum. Es geht ihm sogar um seine Feinde. So wenig selbstbezogen ist Jesus. Jesu größte Heldentat ist sein Tod am Kreuz. Dort stirbt er für uns Menschen, für unsere Schuld. Er nimmt alles auf sich, was wir verbockt haben. Und wenn wir diese Heldentat von Jesus für uns in Anspruch nehmen, dann nimmt Gott uns in seine Familie auf. Dann ist die Trennung zwischen uns und Gott aufgehoben, die Trennung, die es aufgrund unserer Schuld zwischen uns und Gott gibt. Wir können diese Heldentat von Jesus für uns annehmen, wenn wir Jesus in einem Gebet sagen, geht jetzt nicht weiter, aber Jesus, du bist mein Held. Ja, auch du bist für mich gestorben. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich will von nun an mein Leben nach dir ausrichten. Wenn du bisher Jesus noch nicht als deinen Helden gesehen hast, wenn er noch nicht der Herr deines Lebens ist, dann lade ich dich ein, ihn zu diesem zu machen. Vertraue ihm dein Leben an. Mach das heute, mach das konkret, mach das nach der Predigt, mach das gleich nach dem Gottesdienst, auch gerne mit jemandem zusammen. Jesus ist objektiv gesehen der größte Held. Objektiv ist er der größte Held. Und du bist eingeladen, ihn auch subjektiv zum Helden zu machen, zu deinem persönlichen Helden. Jesus will dein persönlicher Held sein, weil du ihm so unendlich wichtig bist und weil er dich unglaublich liebt. Und wenn Jesus schon dein Held ist, dein persönlicher Befreier von Sünde und Schuld, dann freu dich über Jesus. Freu dich über diesen Helden. Freu dich darüber, dass Jesus der Held deines Lebens ist, dass er deine Schuld getragen hat, dass du nicht perfekt sein musst, dass du durch ihn eine Beziehung zu Gott und ewiges Leben hast. Freu dich über Jesus und seine Heldentat, darüber, dass er so gnädig ist dir gegenüber, dass er dir vergeben hat, dass du zu ihm gehörst bis in alle Ewigkeit. Und du bist nicht nur eingeladen, dich über Jesus zu freuen, du bist auch eingeladen, Jesus als deinen Helden zu verehren. Das kannst du dadurch tun, dass du deine Hingabe an Jesus erneuerst. Geh doch in deinem Herzen, im Bilde gesprochen, auf die Knie vor Jesus, vor deinem Helden und sag ihm Worte wie diese. Jesus, ich bin dir so dankbar für alles. Ich möchte dir erneut mein Leben weihen. Ich möchte für dich leben. Bitte hör nicht auf, an mir zu arbeiten. Verändere mein Herz, verändere meinen Charakter. Mach mich mehr so, wie du bist. Mein Leben gehört dir. Du darfst bestimmen. Simson gehört nicht zu den Helden. Wir gehören auch nicht zu den Helden. Aber Jesus. Er ist der ultimative Held der menschlichen oder der Welt, der Heldenliste, die es auf der Welt gibt. Er ist immer an der ersten Stelle. Er ist der ultimative Held. Und das ist unser Glück. Denn seine Heldentat bedeutet für uns, wir müssen keine Helden sein, um von Gott angenommen zu werden. Wir müssen keine Helden sein, damit Gott uns gebrauchen kann. Amen. Amen.